In den Geschichten in der Bibel kommen viele Männer und auch Frauen vor, die wir aus den bekannten, immer wieder zitierten Bibelstellen kennen. Heute sprechen wir in unserer Rubrik Namenlose Frauen aus der Bibel über eine Nebenfrau. Was heißt das denn überhaupt und welche Rolle spielt diese Frau in der Bibel? Das möchte ich erfahren von Hildegard König. Sie war viele Jahre Professorin für Kirchengeschichte an der TU in Dresden. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Peters.
Wir reden über die Nebenfrau eines Leviten aus Ephraim. Zunächst mal, was war das denn für ein Mann, der diese Nebenfrau nahm? Wie heißt er?
Wir wissen nicht, wie er heißt. Aber wir können sagen, dass dieser Levit aus dem äußersten Gebiet von Ephraim stammt, also eher aus dem Norden Israels, und dass er eine Reise nach Bethlehem gemacht hat. Das war nämlich der Herkunftsort seiner Nebenfrau. Diese Nebenfrau, die ist ihm davongelaufen und ist nach Hause zurückgekehrt. Und er reist hinter ihr her und will sie wieder zurückholen. Und das macht er auch. Er versöhnt sich offensichtlich mit ihr in deren Familie und hat da ein paar gute Tage mit den Schwiegereltern. Und dann versucht er zurückzukehren mit ihr zusammen in seine Heimat.
Ja, aber vielleicht klären wir noch ganz kurz, was denn eine Nebenfrau überhaupt war zu der damaligen Zeit. Was genau ist damit gemeint?
Also gemeint ist, dass in den patriarchalen Gesellschaften des Alten Orients Männer sich mehrere Frauen anheiraten konnten. Entschuldigung, ich muss was trinken.
Das heißt, diese Nebenfrau ist eine Frau, die nicht eine Geliebte ist, sondern auch eine, mit der er auch verheiratet war.
Genau, mit der ein Eheschluss stattgefunden hat. Sie ist nicht die Hauptfrau, sondern sie ist eben eine Zweitfrau. Und sie hat nicht die vollen Rechte einer Ehefrau.
Aber sie ist offiziell unverbindlich und nicht versteckt, sozusagen.
Ganz klar, sie ist seine Ehefrau. Und sie reist zurück nach Hause. Das gelingt ihr offensichtlich. Es wird nicht von Flucht geredet oder von so etwas, sondern sie kehrt zurück, weil sie sich offensichtlich von ihm nicht richtig gut behandelt gefühlt hat.
Diese Geschichte aus dem Buch der Richter ist insgesamt, wie sie weitergeht, auch ziemlich widerlich, kann man sagen. Wie geht sie weiter? Warum ist das so eine drastische Geschichte, die da auch so ausführlich beschrieben wurde?
Ja, also kurz zur Handlung. Die beiden kommen abends in einen Ort namens Gibea und da kennen sie niemand und sie wissen nicht, wo sie übernachten sollen. Und ein Zugewanderter in diesem Ort gibt ihnen für die Nacht eine Übernachtungsmöglichkeit. Also Fremde sind in diesen Ort gekommen und suchen eine Übernachtung und ein Zugereister gibt diesen Fremden diese Übernachtung. Und als sie beim Abendessen sind, kommt eine Bande von Männern aus diesem Ort und macht Rabatz und fordert von dem Gastgeber, dass er seinen Gast herausgibt, weil sie ihn schänden wollen. Sie wollen diesen Mann vergewaltigen und ihm damit praktisch entehren. Und zugleich machen sie dann auch diesem Gastgeber klar, dass sie seine Möglichkeit, diesem Gast Schutz zu bieten, in Frage stellen. Sie wollen ihm gleichzeitig sozusagen durch seine Ohnmacht zeigen, dass er auch nichts wert ist in diesem Ort. Und der Gastgeber, der wehrt sich und er versucht, einen Kompromiss mit dieser Bande auszuhandeln und sagt, ich gebe euch die Frauen in meinem Haus heraus. Das ist meine Tochter und die Nebenfrau und dafür lasst ihr meinen Gast in Ruhe. Und schließlich endet das so, dass die Nebenfrau von dem Gastgeber praktisch hinausgedrängt wird zu diesen Männern und es findet eine Gruppenvergewaltigung statt, das heißt die ganze Nacht bis zum Morgen. Und die Frau schleppt sich dann an die Schwelle des Hauses dieses Gastgebers zurück und bricht dort zusammen.
Warum schützt der Mann, der den Fremden einlässt, ihn und nicht die Nebenfrau? Warum wirft er sozusagen die Frau den Löwen zum Fraß vor, in Anführungszeichen? Warum muss sie die Gewalt erleiden? Spielt das mit der Rolle der Frau in dieser Zeit zusammen?
Das hat mit der Rolle der Frau zu tun. Nur die Männer haben sozusagen vollen Rechtsanspruch. Das gilt eben auch für das Gastrecht. Und die Frauen sind sozusagen in diesem Augenblick im Konfliktfall, sind die die Schwächeren und sie sind die Manövriermasse. Und das passiert in dieser Geschichte auf eine ganz furchtbare Art und Weise.
Da fragt man sich, wieso steht sowas in der Bibel oder was war das für eine grausame Gesellschaft damals?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe. Meistens erfahren wir von dieser Geschichte überhaupt nichts. Die wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, weil sie so schrecklich ist. Wenn wir davon ausgehen, dass in der Bibel sozusagen Erzählungen präsentiert werden, die die Erfahrungen der Menschen mit Gott zum Inhalt haben, dann wird diese Geschichte ganz furchtbar skandalös, weil in dieser Geschichte kommt Gott überhaupt nicht vor. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Sache, wenn in einer heiligen Schrift sozusagen übelste Gewalt geschildert wird und Gott nicht eingreift, was er ja oft macht. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum wird das so dargestellt in diesem Richterbuch? Das Richterbuch hat ein großes Programm und das heißt, Israel kommt ins Land der Verheißung und vergisst dort die Weisungen Gottes. Und unter diesem Vergessen der Weisungen Gottes verroht diese Gesellschaft. Und das wird sichtbar in dieser Geschichte. Wenn man es mehr soziologisch sehen will oder gesellschaftsgeschichtlich, ist das die Phase, wo das wandernde Volk Israel ins Land kommt, sich dort niederlässt, aber noch keine ordentlichen gesellschaftlichen Strukturen hat. Und dort passieren dann die übelsten Dinge. Von der Gruppenvergewaltigung bis hin zum Bürgerkrieg wird das alles im Richterbuch geschildert.
Diese Frau hatte keine Chance, kann man sagen. Sie haben noch einen Text geschrieben aus Sicht dieser geschändeten Frau. Was möchten Sie damit ausdrücken?
Ja, das war meine einzige Möglichkeit, auf diesen Text zu reagieren. Weil diese geschändete Frau steht ja für unendlich viele geschändete Frauen auf der Welt, die einem massiven Unrecht, massiver Gewalt ausgeliefert sind. Das gilt ja nicht nur für das alte Israel, das gilt bis in unsere heutigen Tage. Und was ich gemacht habe, ist ein Klagepsalm. Ich klage Gott an, dass er solches Unrecht ja, geschehen lässt. Und ich selber komme in dieser Anklage dann dazu, Gott selber einen Schwächling zu nennen, weil er nämlich nicht eingreift, weil er das, auf was wir uns verlassen, nämlich dass er hilft, dass diese Hilfe in dem Augenblick nicht gewährt wird. Und ich komme als Theologin, als Frau, auch als Mensch, der nach Gott sucht, nur mit diesem Text zurecht, wenn ich mir vorstelle, dass Gott auch selber zum Opfer wird, dass er sich selber diesem Unrecht ausliefert. Und
wo bleibt da die Hoffnung?
Wo bleibt die Hoffnung? Die Hoffnung bleibt für mich darin, dass sich Gott mit den Opfern, mit den Geschändeten, mit den Verwundeten radikal solidarisiert. Und dass es immer noch einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen uns und dem, was wir Gott nennen. Das größer ist als wir und unser Denken und unser Fühlen. Das ist das, was mich in dem Augenblick tröstet. Aber es ist nur, der Trost ist eigentlich nur der, dass ich hoffe, dass dieser Gott mit uns mitleidet und uns nicht im Leiden und in der Schmach und in der Schande alleine lässt.
In unserer Rubrik Namenlose Frauen aus der Bibel, da ging es heute um die Nebenfrau des Leviten aus Ephraim. Weitere namenlose Frauen finden Sie im Buch Zeigt euch. 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel. Erschienen ist das im Patmos Verlag. Dankeschön, Hildegard König ist eine der Autorinnen des Buchs und pensionierte Professorin für Kirchengeschichte.